Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ronja und Zara Bruhn in SWR1 Leute, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Sie sind beide Gründerinnen, erfolgreich jeweils in ihrem Segment. Ronja einmal im Bereich Medizintechnik, ein Unternehmen in der Schweiz. Zara, Sie sind in einem Sozialunternehmen tätig, was Sie mitgegründet haben, sitzen in München. Ist dieses Gründen ein Familiengen bei Ihnen?
Unsere Großtante hat gegründet und war ein Vorbild. Unser Vater hatte auch solche Gene. Und ich denke, wir haben es halt umgesetzt. Wir sind leben auch in einer Zeit, wo man sehr gut gründen kann.
Und Zara, über Sie weiß ich, Sie wollten eigentlich Investmentbankerin werden. Wie kam denn dann der Umschwung zu einem Sozialunternehmen?
Also ich glaube, Investmentbanking, das war so meine Phase zwischen 18, 19, 20, als ich BWL an der Uni Mannheim studiert habe. Ich glaube, da wurden einem vor allem der Karriereweg als, ich sag mal, glorreich dargestellt. Und die meisten in meinem Studium haben dem gewetteifert. Aber ja, nach dem Ende des Studiums dachte ich irgendwie, das kann es nicht sein. Vielleicht gibt es auch noch mal andere Karrierewege, wo man was eben mit unternehmerischen Mitteln irgendwie gesellschaftlich verändern kann. Und ich meine, für die Gesellschaft beitragen kann.
Und Ronja, bei Ihnen ist es so, dass Sie an der Wirtschaftsuniversität in Wien waren. Hatten Sie da schon in irgendeiner Form mit Medizintechnik zu tun?
Ja, ich hatte schon lange vorher Medizintechnik studiert, dann auch wirklich in einem Unternehmen gearbeitet, in R&D und Marketing.
Was heißt R&D?
Forschung und Entwicklung. Mhm. Und aber schon sehr, sehr früh mich für wirklich Innovation interessiert, Innovationswettbewerb durch die ganze Firma gemacht. Und dieser MBA in Wien war kein Standard-Business-MBA, sondern ein Entrepreneurship-MBA.
Was dann was bedeutet?
Was bedeutet, es war eine Kombination zwischen der technischen und der Wirtschaftsuni. Und es ging wirklich darum, Technologien umzusetzen wirtschaftlich. Und es gab halt sehr viel Inspiration für Innovation schon in dieser Zeit.
Und wir hatten jetzt einen Termin für die Sendung schon sehr weit im Vorfeld vereinbart. Dann kam plötzlich die Pandemie. Alles war anders und Sie beide waren extremst gefordert. Können Sie das vielleicht mal kurz beschreiben, wie das in Ihren jeweiligen Unternehmen, über die wir gleich noch ganz ausführlich sprechen werden, was Sie eigentlich machen, denn ausgesehen hat? Zara, wie war das bei Ihnen?
Ja, also ich bei Social Bee integrieren wir Geflüchtete in den Arbeitsmarkt, gerade geringqualifizierte Geflüchtete, die sonst kaum eine Chance haben. Man kann sich vorstellen, wir machen das über ein Zeitarbeitsmodell, gemeinnützig in Kombination mit einem begleitenden Programm. Gerade jetzt bei so einer Pandemie ist es nicht die Zeit, wo Unternehmen Geflüchtete einstellen, wo Menschen Unternehmen überhaupt Menschen einstellen.
Viele verlieren ihren Job.
Richtig, genau. Und auch uns hat's da getroffen. Wir konnten viele der geflüchteten Mitarbeiter, die bei uns bei den Partnerunternehmen eingesetzt sind, nicht halten. Waren jetzt nicht so betroffen wie Restaurants, die komplett schließen mussten, aber konnten eben leider viele Geflüchtete nicht bei uns im Programm behalten. Was ja uns sehr hart getroffen hat, sind mit unserem Team in Kurzarbeit gegangen. Ganz schwierige Phase, gerade die ersten ein, zwei Wochen, das zu verkraften.
Und dennoch haben Sie ein weiteres Startup gegründet, darüber sprechen wir auch noch gleich. Ronja, wie war es bei Ihnen im Zuge der Pandemie?
Ja, bei Stimmat stimulieren wir Atemzüge. Wir möchten, dass die Patienten atmen statt beatmen. Und das Thema Beatmung wird heute viel besser verstanden von der Öffentlichkeit, von Supportern, von Institutionellen. Das hat die Kommunikation vereinfacht.
Sie entwickeln ein neues Medizinprodukt, um den wichtigsten Atemmuskel, nämlich das Zwerchfell, zu stimulieren. Das war eine Idee, die gab es schon vor Corona. Was hat denn Corona bei Ihnen verursacht? Sie haben es eben schon mal kurz angetextet.
Das Corona-Thema macht das Thema einfacher verständlich für jeden, der zuhört. Das Thema Atmen statt Beatmen wird einfach besser verstanden. Die Nebeneffekte von einem Beatmungsgerät werden besser verstanden. Dass die Beatmung Leben retten kann, aber auch schadet, wenn sie falsch oder zu lange eingesetzt wird. Das ist jetzt auch wirklich in den Medien bekannt.
Können Sie das mal beschreiben, was das für ein Medizinprodukt ist, was Sie gerade entwickeln? Denn auf dem Markt ist es noch nicht.
Genau. Es ist das erste nicht-invasive Zwerchfellstimulationsgerät wirklich für Intensivpatienten.
Was bedeutet das?
Genau. Wenn wir alle atmen und das Gehirn sendet aber eigentlich permanent Signale zum Zwerchfell, bitte einatmen. Das ist eigentlich ein natürlicher Vorgang, uns ist das gar nicht bewusst, aber das Gehirn sendet ständig Stimulationssignale. Dadurch atmen wir. Bei Intensivpatienten, vor allem wenn es zu einer Intubation kommt, um diese Beatmung zu ermöglichen, werden Patienten sehr oft sediert. Das heißt, das Gehirn verliert die Funktion, diese Atemsignale zu senden. Und die ganze Lunge ist noch intakt. Alles, die Atmung würde noch funktionieren, aber sie empfängt kein Signal mehr. Und dieses Signal ersetzen wir. Wir stimulieren die Lunge, das funktioniert schon heute, um Atemzüge zu produzieren.
Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Es war wirklich aus einem sogenannten Need heraus. Also mein Mann hat gesehen, wie die Patienten leiden in der Intensivstation. Er war Intensivpfleger und hat gesehen, wie schnell das Zwerchfell sich zurückbildet. Etwa 50% in den ersten 1 bis 3 Tagen. Und welche Komplikationen davon entstehen. Die Patienten werden abhängig vom Beatmungsgerät. All das ist unnötig. Und hat sich überlegt, alle stimulieren Beine, Herz. Aber warum stimuliert keiner die Lunge in der Intensivstation? Und auf dieser Idee beruht das Ganze, der Grundidee. Und als ich dann mit Startups zu tun hatte an der Uni Basel, dort war ich dann später Entrepreneurship Manager, war das immer mein Benchmark. Und ich habe die Idee nie vergessen und niemals hat jemand dieses Benchmark an Ideen erreicht. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt setzen wir es um.
Wie lange haben Sie denn daran getüftelt, so etwas dann auch zu entwickeln?
Die Grundidee, also dass wir gesagt haben, wir kümmern uns um die Idee, das war vor fast 3 Jahren gegründet, habe ich dann ein halbes Jahr später, Anfang 2018, Job gekündigt auch. Also als erstes habe ich geschaut, ist es überhaupt machbar? Das war das erste Jahr im 2018. Im 2019 haben wir ein Team aufgebaut und die ersten Konzepte entwickelt. Und jetzt sind wir wirklich an der Produktion von Prototypen funktional.
Und jetzt geht es natürlich auch darum, dann dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Wie so etwas funktionieren kann, darüber sprechen wir gleich. Und Zara, bei Ihnen war es so, dass Sie jetzt im Sozialunternehmen im Zuge der Pandemie eine App entwickelt haben. Was ist das für eine App?
Ich habe die App Bring and Ring entwickelt. Und da ermöglichen wir gerade Menschen, die gerade nicht einkaufen gehen können, nicht aus dem Haus gehen können, eben ein unkompliziertes Einkaufen über die App. Im Endeffekt nutzen wir da alle Nachbarn, alle Menschen, die sowieso gerade einkaufen sind, können auf der App schauen, wer braucht gerade was, uns einfach mitbringen auf dem Heimweg. Quasi Nachbarn, die Dinge vorbeibringen, quasi Dienst in der Solidarität und Nachbarschaft. Das Ganze soll ja auch nach Corona noch weiter Bestand haben. Denn auch da, glaube ich, brauchen wir jetzt mehr Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Und ich glaube, dieses gegenseitige Mitbringen ist sowieso was, was viele schon machen. Und warum nicht auch dem Nachbarn, den man noch nicht kennt, der aber gerade genau das braucht, wo man selber im Supermarkt steht und es einfach mitbringen kann.
Zara, die Idee, Social Bee zu gründen, soll Ihnen im Auslandssemester in Schweden gekommen sein. Was war das für eine Situation?
Das war damals, es war Mitte 2015, als so viele Geflüchtete nach Deutschland, nach Europa, eben auch nach Schweden gekommen sind. Aus einer Krise heraus habe ich gegründet, genauso wie jetzt aus der Krise heraus Bring and Ring. Und damals habe ich mich am Hauptbahnhof engagiert, habe Essen ausgegeben, Kleider sortiert und habe gedacht, okay, ich habe BWL studiert, kenne mich in der Startup-Szene sehr gut aus, war eher quasi im Investitionsbereich davor tätig, im Cleantech Venture Capital heißt das, wo man nachhaltige Startups beim Investieren quasi mitinvestiert. Und habe dann gedacht, okay, wie kann ich denn mit dem, was ich gelernt habe über Unternehmertum, über Startups beitragen? Habe dann gedacht, okay, beim Thema Arbeit, das ist einfach zentral. Und ganzen Unternehmen möchten gern Geflüchtete beschäftigen. Und es gab da diese große Zahl, 2016, 29 DAX-Unternehmen haben 4 Geflüchtete eingestellt. Und ich habe gedacht, warum ist das eigentlich so? Und warum tun sich Unternehmen noch so schwer? Die Sorgen wirklich ernst genommen und überlegt, wie kann man denn Unternehmen entlasten und so fördern, dass mehr Geflüchtete in Deutschland, in Europa einen Arbeitsplatz finden?
Eine gute Idee zu haben, ist jetzt das eine. Die dann auch umsetzen zu können, ist natürlich das andere. Da gab es bestimmt jede Menge Hürden. Wie sind Sie es denn überhaupt angegangen? Was war Ihr Schritt Nummer 1?
Also mein Schritt Nummer 1 war einfach mal loszulegen, einen Businessplan zu schreiben und mit dem wirklich ganz vielen Leuten zu zeigen, darüber zu reden. Ganz viele haben mich natürlich erstmal für verrückt erklärt. Eben ist ein sehr ungewöhnliches Modell, Zeitarbeit mit einem Integrationsprogramm und dann gemeinnützig. Viele haben gesagt, es geht gar nicht. Ja, aber ich glaube, ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen. Die ersten ja, Menschen gefunden, die dran glauben. Es waren meine Eltern, die haben dann erstmal, ja, ich habe gesagt, am Flughafen habe ich den präsentiert und sie haben mir 20.000 Euro geliehen, mein Startkapital. Ich habe mein Studium unterbrochen, meinen Job aufgegeben und einfach losgelegt und habe gedacht, Mist, jetzt muss ich es machen, obwohl ich keine Ahnung von Integration und auch von Zeitarbeit hatte. Aber ich glaube, mein Motto ist einfach loslegen und mal machen und dann kommt schon was Gutes bei raus.
Aber die Frage ist natürlich dennoch, wie, also wenn jetzt ein Geflüchteter zu Ihnen gekommen ist. Es gibt auch da viele Hürden, um erstmal sicherzustellen, dass es kein Wirtschaftsflüchtling ist, all diese Prozesse. Wie gehen Sie das an?
Also zunächst unterscheiden wir nicht zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und anderen Flüchtlingen. Also ich finde, da gibt es eigentlich keine Unterscheidung. Bei uns ist es so, dass jeder, der Asylbewerber ist, eine Chance bekommt, ob anerkannt, ob nicht anerkannt. Fast alle dürfen arbeiten. Ich glaube, das denken auch ganz viele, dass das nicht geht. Man muss einfach nur Arbeitserlaubnisse beantragen. Und diese ganze Bürokratie, für die Unternehmen ist das zu viel. Bei denen entlasten wir die Unternehmen. Wir machen es so einfach und unkompliziert, übernehmen Bürokratie, alle Betreuungsfragen und Qualifikationen wie Sprache etc. und begleiten die Unternehmen für ein Jahr, das erste Anstellungsjahr, bis die Geflüchteten wirklich in eine dauerhafte Beschäftigung übernommen werden.
Sie sagen, dass staatliche Institutionen überfordert sind. Erledigen Sie im Grunde den Job des Staates? Sind Sie da ein Lückenfüller? Wie sehen Sie sich?
Für die Unternehmen bestimmt. Also viele Unternehmen sind einfach überfordert mit der Situation. Es ist wahnsinnig kompliziert, wenn man als normaler Personaler dann plötzlich Geflüchtete einstellt, sich mit Bürokratie auseinanderzusetzen, mit Betreuungsfragen. Das ist für ein Unternehmen, was 1-2 Geflüchtete einstellt, etwas viel. Für uns, wir Profis für Arbeitsmarktintegration, haben jetzt schon über 250 Geflüchtete nachhaltig integriert. Da ist es deutlich einfacher. Wir haben Lerneffekte, können da hoffentlich einen guten Beitrag leisten.
Wer gründen will, braucht Durchhaltevermögen und Unterstützer. Ronja Bruhn, ist das so?
Eindeutig. Ja, man muss sich wirklich vorarbeiten. Ich habe das Startup alleine begonnen, sehr früh auch dann schon Support von Hans Pager, einem Intensivmediziner, und Peter Frey bekommen, die dann das erste Jahr das Startup begleitet haben, die ersten Machbarkeiten gezeigt und habe auch erst, nachdem ich wirklich gesehen habe, es ist machbar, damit begonnen, ein Team aufzubauen.
Weil das Risiko natürlich zu gründen auch immer ein sehr hohes ist. Genau. Und Rückschläge und Schwierigkeiten gehören dazu. Zara Bruhn, wo haben Sie das bei sich festgestellt?
Ich glaube, Gründen ist eine Achterbahn. Man ist immer himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt und am nächsten Tag ist man wieder himmelhoch jauchzend. Jeder Tag ist anders, neu. Das ist aber auch das Spannende. Ich glaube, man muss einfach ein gutes Sicherheitsnetz haben. Und ich glaube, das haben wir gerade. Wir haben eine wahnsinnig tolle und starke Familie. Ich glaube, wir halten alle mega zusammen. Auch großen Respekt an meine Schwester, die das irgendwie schafft, mit 2 Kindern auszugründen. Ich glaube, das zeigt irgendwie, dass wir mit beiden Beinen im Leben stehen, einfach viel Sicherheiten haben und dadurch uns viel trauen. Und ich glaube, das ist was unsere Familie uns sehr mitgibt oder mitgegeben hat, wofür ich besonders dankbar bin. Einfach einen mega starken Rückhalt, immer das Gefühl, weich zu fallen. Von daher trauen wir uns, glaube ich, auch ziemlich viel.
Und die Bereiche sind so unterschiedlich. Einmal ein Sozialunternehmen im Bereich Zeitarbeit, dann ein Medizinprodukt zu entwickeln. Mhm. Gucken Sie sich dennoch gegenseitig manchmal etwas ab? Wie ist das bei Ihnen?
Natürlich, also in diesem Fall war jetzt meine Schwester mir voraus, obwohl ich die Ältere bin. Und das war super. Also das hat mich inspiriert und vielleicht auch ein bisschen gechallenged, ja. Weil ich hatte mich ja schon sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt, Entrepreneurship. Und das hat so den Kick gegeben, das einfach zu machen.
Und jetzt ist es bei Startups ja häufig so, dass die Hierarchien andere sind. Also in traditionellen Unternehmen ist es so, dass einer die Verantwortung trägt am Ende. Bei Startups ist das häufig anders. Welche Erfahrungen machen Sie da gerade?
Also ich kann sagen, wir sind auch ein Sozialunternehmen. Das heißt, wir funktionieren aber trotzdem wie ein klassisches Unternehmen, auch wenn wir gemeinnützig sind und nicht gewinnorientiert. Bei uns ist es so, dass wir ein wirklich sehr starkes Team haben, was eben zum Großteil ja, ich glaube auch mitbestimmt, wie die Kultur ist. Ich glaube, das ist aber ganz klassisch wie bei anderen Unternehmen auch. Ich glaube, was bei uns besonders ist, dass alle ja wahnsinnige Leidenschaft für das Thema mit sich bringen und der Impact First ist. Also ich glaube, wir haben einen unglaublichen Zusammenhalt und unglaubliche Kultur gemeinsam aufgebaut. Ich glaube, die Führung ist dadurch ganz anders. Sie ist gar nicht karriere- oder monetär orientiert, sondern eben wahnsinnig impact- und sachorientiert. Also wir kämpfen alle für ein gemeinsames Ziel. Und das steht irgendwie immer im Vordergrund. Und das macht die Führung irgendwie so ganz erfrischend anders als wie in vielen anderen Unternehmen.
Zara, mit Ihrem Sozialunternehmen Social Bee wollen Sie Asylbewerbern Perspektiven auf dem deutschen Arbeitsmarkt geben. Wie ist sichergestellt, dass die Migranten auch bedürftig sind? Sie haben das eben schon mal kurz angetextet.
Bei uns ist es so, dass wir, wie gesagt, jeder, der ein Asylverfahren beantragt hat, im Prozess ist, sich bei uns bewerben darf. Wir haben als Kriterien vor allem, möchten sehr breit und sehr offen sein. Also jeder darf sich bewerben und wir brauchen mindestens ein Sprachniveau A2. Ansonsten müssen die Bewerber keine Qualifikation mit sich bringen. Also bewusst die Eintrittsbarrieren wahnsinnig gering gehalten, um eben wirklich einzuladen, viele Bewerber kennenzulernen und dann Chancen zu geben, wo wir eben sagen, dass wir ja tolle Jobs für sie haben und tolle Arbeitnehmer finden und sie auf dem Weg unterstützen können.
Wo genau bringen Sie denn die Arbeitnehmer dann unter?
Das ist ganz verschieden. Also es sind Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Primär ist es wirklich im gewerblichen Bereich. Also es ist Lager, Logistik, wirklich einfachere Tätigkeiten, wo man schnell reinkommt, aber sich weiterentwickeln kann. Aber es ist auch der Pralinenladen um die Ecke, der einen Azubi sucht oder eine Azubine in dem Fall. Und ja, also es ist wirklich wahnsinnig bunt bis hin zu einem Daimler oder wirklich großen Unternehmen, die auch Unterstützung brauchen dabei.
Zeitarbeit ist ja im Grunde ein klassisches Instrument, um eine Dauerbeschäftigung zu umgehen. Ist das bei Ihnen anders?
Das ist tatsächlich dazu geworden. Ursprünglich war es ein Arbeitsmarktintegrationsinstrument und hat tatsächlich auch einen sehr integrativen Effekt. Das ist wirklich der Sprungbrett für alle, die gering qualifiziert sind in den Arbeitsmarkt. Wird allerdings oft missbraucht für eine sehr starke Flexibilisierung. Und das ist bei uns anders. Unternehmen, die zu uns kommen, müssen sich auf ein Jahresprogramm verpflichten. Also sie bekommen keine Flexibilität, sondern Integration. Die Zeitarbeit ist ein Instrument, dass wir wirklich der Arbeitgeber sein können. Und wir stärken quasi den Integrationseffekt, indem wir die Geflüchteten neben der Anstellung und der Übernahme der Bürokratie auch intensiv durch Pädagogen begleiten und betreuen. Und das ist wirklich von Asylverfahren bis irgendwie persönliche oder psychologische Befindlichkeiten bis Familienunterstützung. Alles, wo Geflüchtete besondere Unterstützung brauchen, die vielleicht das Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis riskiert. Wir unterstützen da wirklich in allen Bereichen mit dem Ziel, dass die Geflüchteten auch übernommen werden. Also stärken den Sprungbretteffekt.
Wie ist denn die Quote? Wie viele werden denn übernommen?
Bei uns ist es so, dass 80% der Geflüchteten, die mindestens 3 Monate bei uns im Programm waren, in der dauerhaften Beschäftigung übernommen werden. Das ist unsere Integrationsquote, nach der werden wir bemessen. Die ist eben im Vergleich auch extrem gut und da sind wir auch besonders stolz drauf.
Und Sie sind jetzt gemeinnützig, das bedeutet, werden Sie dann auch gefördert vom Staat?
Leider nicht. Bei uns ist es wirklich so, wir sind ein Social Startup. Die Unternehmen bezahlen uns. Wir bezahlen also pro geleisteter Stunde unserer Mitarbeiter. Wir zahlen davon die Löhne der Geflüchteten und eben die gesamte Betreuung, Qualifizierung und Begleitung der Geflüchteten. Da ist der Staat nicht involviert. Leider bekommen wir da auch extrem wenig Unterstützung, ab und zu punktuell bei einzelnen Mitarbeitern, aber jetzt nicht strukturell. Wir möchten uns wirklich auf eigenen Beinen stehen und uns unternehmerisch, ich sag mal, die schwarze Null schaffen.
Hauptstandort ist München. Sie haben in einigen Städten Standorte, auch unter anderem in Stuttgart. Und Ronja, bei Ihnen ist es so, dass Sie in der Schweiz sind, in Biel. Sie sind auch umgezogen dorthin. Gibt es dort staatliche Förderung für Sie?
Ja, wir werden gut unterstützt da in Biel und sind sehr froh. Es gibt dort in Bern, Biel eine starke MedTech-Startup und generell eine MedTech-lastige Community.
Also die Medizintechnik ist da sehr gut vertreten.
Bern ist da wirklich, setzt einen starken Fokus auf Medizintechnik.
Ronja, Sie sind mit Ihrem Unternehmen in der Schweiz, haben wir gerade schon erfahren, in Biel im Innovations Park, also genau da, wo neue Ideen entstehen. Das scheint für Startups strategisch ja ganz besonders wichtig auch zu sein, oder?
Ja, es ist wunderbar, weil wir die Infrastruktur mitnutzen können. Das heißt, wir müssen keine eigenen Maschinen anschaffen. Es gibt einen Maschinenpark, es gibt einen 3D-Druckpark und können das alles mitnutzen. Wir haben auch Zugriff auf Know-how und können auch Ressourcen, also Ingenieure buchen, wenn wir Hilfe brauchen und Ressourcenengpässe haben.
Und wer gründet, der braucht natürlich erstmal Geldgeber. Wie war das bei Ihnen? Wie schwierig war das, Geldgeber zu finden?
Es ist so, dass wir immer finanziert waren. Wir haben immer wieder Leute gefunden, die neu dazukommen, die an die Idee glauben. Und man muss einfach auch immer dranbleiben. Man darf sich hier auch auf dieser Seite nicht ausruhen. Ich denke, je mehr die Firma voranschreitet, desto mehr wird das auch die Aufgabe des CEO.
Das waren 5,7 Milliarden US-Dollar, glaube ich, die im vergangenen Jahr gegeben wurden für Startups innerhalb Deutschlands. Aber es kam meistens von ausländischen Investoren. Wo kommt Ihr Geld her?
Es ist verteilt über Schweizer hauptsächlich und auch deutsche Investoren. Genau. Und wir haben halt auch das InnoSwiss-Projekt bewilligt bekommen, zum Beispiel, wo R&D-Tätigkeiten der Unis, aber nur die Unis werden dort gesponsert, ermöglicht werden.
Ich sprach neulich mit einer Unternehmerin und die sagte, ja, in Deutschland ist es so, da kann man als Gründer im Grunde nur nach Bayern, nach Baden-Württemberg und auch noch nach NRW gehen, da gibt es Geld. Aber Berlin sitzt zwar die Start-up-Szene, aber dorthin zu gehen macht eigentlich gar keinen Sinn. Wie bewerten Sie das? Zara, Sie lachen gerade.
Ja, ich habe meine Mitbewohnerin ist auch Gründerin von einem Startup zufällig und die ist extra, die wohnt mit mir in München, ist aber extra, hat ihr Startup in Halle gegründet, weil man in Halle besonders gute Förderung bekommt und es da eben auch Investitionskapital gibt und hat jetzt quasi da die frische Manufaktur, ein deutsches Einheits-Startup gegründet.
Das sind womöglich Geheimtipps, die man so noch
richtig,
gar nicht in der Szene
genau.
Kennt, oder wie verhält es sich da?
Ja, man muss, glaube ich, da schon kreativ werden. Es ist wirklich nicht einfach, staatliche Unterstützung zu bekommen als Startup ohnehin. Ich glaube, im Technologiebereich ist es zumindest in München ein bisschen besser. Wir haben die TU München, wo es viele technische Förderungen gibt. Im sozialen Bereich ein Ding der Unmöglichkeit. Da setzen wir uns auch im SEND, im Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, quasi der Lobbyverband für Social Entrepreneurship, genau dafür ein. Genauso wie beim Deutschen Startup-Verband für das Thema eben, ja, Investitionen in Frauen. Genau, also ich glaube, da gibt es noch sehr viel zu tun. Richtig.
Wie war die Entscheidung bei Ihnen, Ronja, strategisch ganz bewusst in die Schweiz zu gehen? Würde das, was Sie machen, in Deutschland genauso gut funktionieren?
Ja, also wir werden auch irgendwann einen Standort in Deutschland brauchen, allein schon aus regulatorischen Gründen. Die Schweiz ist ich wohne dort. Ich habe erst an meinem Wohnort gegründet. Insofern war das naheliegend. Und je mehr wir wachsen, desto mehr internationalisieren wir auch.
Ronja und Sara Brun in SWR1 Leute. Ein Unternehmen in München, eins in Biel in der Schweiz. Wie verfolgen Sie denn gegenseitig Ihren Weg?
Über LinkedIn sehr stark. Ich erreiche Sarah manchmal auch zwischendurch telefonisch. Und ja, wir schauen immer, ob wir einander Tipps oder Ideen haben. Und wenn wir unterwegs sind, ob es Synergien gibt.
Und Sie wollen Ihr Produkt zum Patienten bringen. Darüber wollten wir sprechen, wie schwierig das ist und welche Hürden da liegen. Wo sind Sie an welcher Stelle jetzt aktuell?
Wir haben einen funktionalen Prototypen. Wir haben das Proof of Concept gezeigt, dass wir Atemzüge physiologisch stimulieren können. Und unser nächster großer Meilenstein ist das First in Man mit unserem ersten Stimmit-Produkt.
Das heißt, stellen sich da Patienten freiwillig zur Verfügung oder wie wird das laufen?
Ja, das wird wirklich die ersten Tests in der Klinik sein. Da braucht es eine Ethikbewilligung und es braucht natürlich auch eine Dokumentation, die zeigt, dass unser Produkt wirklich sicher ist.
Um es als Laie auch mal zu verstehen, dieses Medizinprodukt macht was genau, wenn es den Atemmuskel, das Zwerchfell stimuliert? Wie sieht das im Endeffekt aus? Was bekommt der Patient da?
Es gibt einen Nerven, der vom Gehirn durch den Hals hindurch zum Zwerchfell wandert und den kann man stimulieren, indem man elektromagnetische Felder erzeugt, die diesen Nerven quasi anregen und depolarisieren, sodass der dann eine Atmung auslöst.
Heißt, der Patient wird dafür nicht intubiert? Ich habe ein Bild gesehen, da sah es ähnlich aus wie eine Halskrause. Kann man es so in etwa beschreiben, was der Patient dann erhält?
Genau, das ist einfach ein Device, was wir entwickeln für eine ganz einfache Handhabung, dass wirklich jeder Pfleger das einfach auflegen und abnehmen kann, wann immer es gebraucht wird. Es soll wirklich einfach in der Hand haben. Und das ist der große Unterschied zum Status quo. Die Technologie wollten wir nicht neu erfinden. Die funktioniert. Aber wie passt das in die Hände von Pflegern? Wie schaffen wir es, das Produkt so einfach zu machen, dass es für ihn einfach von vielen Pflegern benutzt wird? Das ist die Herausforderung.
Und die große Frage, die sich viele natürlich stellen, die das jetzt hören, für die so ein Produkt so wichtig und lebensrettend sein kann: Wann wird dieses Produkt an den Markt gehen?
2023.
2021 war noch in manchen Pressemitteilungen zu lesen. Das heißt, es dauert doch länger als erwartet.
Wir können 2021 auf den Markt, wenn die ersten klinischen Daten schon so vielversprechend sind und so robust. Wir entscheiden immer datenbasiert. Aber unser Businessplan ist wirklich darauf fokussiert. Es ist hier in diesem Case so, je mehr wir investieren, desto mehr können wir bewirken und skalieren. Und funktional wird unser Produkt hier schon jetzt sein, aber das ist wirklich robust, skalierbar, automatisiert in den Händen von jedem Pfleger funktioniert. Das ist unsere Vision und die professionellen Medizintechnik-Investoren wissen das und die investieren auch, die denken langfristig.
Was geben Sie denn anderen Unternehmensgründern und Gründerinnen mit? Was ist Ihr Tipp Nummer eins?
Also ich glaube, einfach den Mut, es umzusetzen und zu machen, an sich zu glauben und eben sich auch nicht zu schämen, wirklich sich selber und die eigene Vision auch an andere zu verkaufen. Also im Endeffekt ist es ganz viel, ja, ich sage den Gründerinnen immer, Coaching, versucht, dass ihr selber quasi inspirierend seid, dass ihr rausgeht, auf die Bühnen geht, laut seid. Also so Dinge, die vielleicht viele Gründerinnen, wo sie noch ein bisschen mehr Mut brauchen, weil dann kann man ganz viele mitreißen und motivieren. Ich glaube, das ist zumindest eine Stärke, die ich habe. Dass ich glaube, das muss ich mir auch lernen. Am Anfang habe ich auch auf der Bühne gezittert. Mittlerweile geht es ganz gut. Ich glaube, da wirklich rauszugehen und sich zu trauen, ja, da auch ein bisschen Training anzunehmen, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Tipp.
Aber das ist ja nicht unbedingt jedermanns Sache und viele haben dennoch eine gute Idee. Also was tun in so einer Situation?
Also ich glaube, man kann sich auch immer noch ein gutes Team dazu suchen. Also ich glaube, man ist als Gründer nur so viel wert wie sein ganzes Team. Und ich glaube, wenn man starke Mitgründer noch oder Mitgründerinnen hat, kann man auch viele Kompetenzen ausgleichen. Man muss nicht alles können. Also ich kann viele Dinge auch nicht. Ich bin wahnsinnig schlecht in Organisation, in Administration, bin dafür gut in den kreativen Dingen, habe einen super Mitgründer, der jetzt eben genau darin super stark ist. Wir gleichen uns da total gut auf und das macht es dann erst komplett, weil man selber ist halt nicht perfekt.
Ronja, wie haben Sie entdeckt, worin Ihre Stärken liegen und dass genau dieses Gründen auch Ihr Ding ist?
Die Idee von meinem Mann war 1A. Sie war super. Das musste man einfach umsetzen. Und es ist ein Prozess, man entwickelt sich auch. Man darf niemals sagen, ich bin so und so. Man braucht dieses sogenannte Growth Mindset, man entwickelt sich. Und ich habe in diesen 2 Jahren Gründertum so viel gelernt wie in den 8 oder 10 Jahren Karriere davor. Einfach exponentiell mehr. Und ja, mein Tipp wäre, wenn man was angefangen hat, man braucht immer Flexibilität, man muss sich neu justieren können, auf neue Situationen einlassen können.
Da gilt wahrscheinlich dieser Spruch, Pläne sind dazu da, sie über den Haufen zu schmeißen.
Ja, aber man muss planen, weil sonst hat man es nicht durchdacht. Einfach weitermachen. Und so komme ich vorwärts. Es braucht manchmal Geduld, es braucht manchmal nach einem Niederschlag Frustrationstoleranz. Man muss mal wieder mit anderen Leuten drüber reden, dann kriegt man neue Ideen, neue Perspektiven. Es geht immer weiter, wenn man einfach weitermacht. Einfach weitermachen und von Meilenstein zu Meilenstein, Schritt für Schritt zäh sein und einfach weitermachen.
Am besten lernen wir ja aus den schmerzhaften Erfahrungen. Was war, Zara, für Sie so eine schmerzhafte Erfahrung?
Also ich glaube, die Liste an Stolpersteinen ist wahnsinnig lang. Also ich kann mich gut erinnern, damals, ich erzähle die Geschichte ganz gern, weil sie wirklich so absurd ist und so versinnbildlicht mit, was da auf uns zukam. Ich hatte keine Erfahrung mit Geflüchteten. Ja, wir haben dann unseren ersten Kunden gehabt, eine Fahrradkurve. Karriere und haben die Geflüchteten beim Bewerbungstraining Fahrrad fahren lassen und haben sie dabei begleitet. Und dann ist ein Geflüchteter mit seinem Fahrrad in einen stehenden Maserati reingefallen, direkt vor einer Hochzeitsgesellschaft, die sehr entsetzt war. Wir ohne Haftpflichtversicherung damals, der Geflüchtete ohne Haftpflichtversicherung. Wir so, Mist, was tun wir jetzt? Hatten zum Glück einen sehr kulanten Fahrer. Das sind so kleinere Dinge, aber auch größere. Wenn eine Finanzierung einfach platzt und man schon Leute eingestellt hat, wenn man Menschen kündigen muss, das Team nicht halten kann, weil man selber Fehler gemacht hat, strategische Fehler. Ich glaube, das sind so die Momente, die dann wirklich wehtun, über die man jetzt auch nicht einfach mal so schnell drüber hinwegkommt, während man über das so Maserati-Beispiel vielleicht irgendwie eher so ein kleiner Tageseskapade, wo man es dann doch wieder hinkriegt. Andere Dinge dauern länger, sind, ich sag mal, tiefere Täler. Immer wieder aufstehen, Krone richten, weiter.
Und ich sage herzlichen Dank für die Einblicke als Gründerinnen und in die Startup-Szene in Deutschland und der Schweiz. Ronja und Sarah Bruhn, herzlichen Dank, alles Gute.
Vielen Dank.
Eins gehört. SWR.